Bei Mensch und Medizin geht es jetzt wieder um Sie, liebe Hörer, oder vielmehr um Ihre Fragen, die Sie über medizin@kontrafunk.radio an uns richten. Einige davon möchten wir heute wieder beantworten und das machen wir mit unserem medizinischen Fachberater, Professor Dr. Henrik Ulrich. Er ist Chefarzt der Abteilung für diagnostische und interventionelle Radiologie an der Kolm-Klinik in Oschatz und Dozent für Strahlenmedizin an der Staatlichen Studienakademie Sachsen. Hallo Henrik.
Hallo, ich grüße dich Corinna und sage jetzt schon mal herzlichen Dank auch den Zuhörern für die tollen Fragen.
Die erste Frage, die betrifft dein Fachgebiet. Also es sind gleich mehrere Fragen dazu. Bei welcher MRT- oder CT-Untersuchung ist der Einsatz eines Kontrastmittels unerlässlich? Welche Kontrastmittel werden eingesetzt und wie wirken sie? Und ist eine Ausleitung von Kontrastmitteln aus dem Körper mit Gewissheit möglich?
Ja, das ist wirklich eine sehr komplexe Frage und ich muss mich sehr bemühen, hier nicht eine ganze Vorlesung zu halten. Zunächst müssen wir, bevor wir über Kontrastmittel sprechen, vielleicht ganz kurz darüber informieren, wie überhaupt Bilder in der Computertomographie entstehen oder bei der Magnetresonanztomographie entstehen. Bei der Computertomographie werden Röntgenstrahlen eingesetzt, die vom Körper, von den Organstrukturen, von den Knochen zum Teil absorbiert werden. Und alle jene Strahlen, die den Körper durchdringen, treffen dann auf einen Detektor, der entsprechende Signale abgibt, die dann zu einem Bild verarbeitet oder gerechnet werden. Also dort geht es um die Absorption von Röntgenstrahlen. Bei der Magnetresonanztomographie strahlt man elektromagnetische Strahlung in den Körper hinein und der Körper ist in der Lage oder die Organe in Abhängigkeit von ihrem Wassergehalt entsprechende Resonanzen, entsprechende ganz kleine, geringe elektromagnetische Strahlung auch zu reflektieren und diese werden aufgenommen. Kontrastmittel haben nun die Funktion, dieses Absorptionsverhalten im Bereich der Computertomographie oder das Resonanz- oder Reflexionsverhalten im Bereich der Magnetresonanztomographie zu verbessern. Warum macht man das? Dadurch bekommt man eine viel bessere Darstellung von Gewebestrukturen, Detailstrukturen, die man vielleicht sonst nicht unterscheiden könnte, wenn man diese Kontrastmittel nicht einsetzt. Also die Differenzierung zum Beispiel von Blutgefäßen gegenüber ihrer Umgebung oder von Raumforderungen, die sich in einer Leber oder in der Niere gebildet haben, werden dadurch deutlich verbessert. Man kann viel besser entzündliche Prozesse darstellen und diese entzündlichen Prozesse dann auch differenzieren, vielleicht von anderen Veränderungen, die Flüssigkeit eingelagert haben. Also das sind sehr mächtige und wichtige Werkzeuge, diese Kontrastmittel, um die an sich schon hervorragende Möglichkeit mittels Computertomographie oder Magnetresonanztomographie Bilder des inneren Organismus zu erstellen, deutlich zu verbessern. Diese Kontrastmittel, die man dafür nutzt, sind natürlich aufgrund der dahinterliegenden Physik unterschiedlich in der Computertomographie und in der Magnetresonanztomographie. Wir unterscheiden positive und negative Kontrastmittel. Das heißt, die positiven Kontrastmittel in der Computertomographie verstärken die Absorption von Röntgenstrahlen. Die negativen Kontrastmittel würden das verringern oder keine Absorption erlauben. Da nimmt man hauptsächlich Gas. Positive Kontrastmittel in der Computertomographie sind jodbasierte Medikamente, die man injiziert und dann nach einem gewissen Ablauf von Zeit, je nachdem, ob man in einer arteriellen Kontrastmittelphase oder in einer venösen Kontrastmittelphase Bilder machen will, werden dann die Bilder erstellt. In der Magnetresonanztomographie nimmt man ein spezielles Kontrastmittel, was eben das Sendeverhalten, die Reflexion von eingestrahlten elektromagnetischer Strahlung verstärkt oder abschwächt. Da spielt das Element Gadolinium eine ganz besondere Rolle. Nun ist es wichtig, was passiert mit diesen Kontrastmitteln, wenn sie in den Körper hineingelangen. Wir müssen darauf achten, dass es bestimmte Nebenwirkungen auch bei diesen Medikamenten gibt und dass wir vielleicht auch bestimmt vorbestehende Unverträglichkeiten zeitig genug erkennen und auch erfragen. Also anaphylaktische Reaktionen, sogenannte Reaktionen, die auf eine Allergie zurückzuführen sind, müssen ausgeschlossen werden. Unerwünschte Nebenwirkungen können manchmal Hitzegefühl sein oder ein Unwohlsein. Wichtig ist bei Kontrastmitteln in der MRT und in der Computertomographie, dass wir auf die Nierenfunktion achten. Besteht eine Niereninsuffizienz, eine Nierenschwäche, dann ist mit Kontrastmitteln sehr, sehr vorsichtig umzugehen. Es gibt auch bestimmte Erkrankungsmöglichkeiten in der MRT, da redet man auch von der nephrogenen systemischen Fibrose, die da eine Rolle spielen kann, wenn man Kontrastmittel gibt, aber das ist wirklich äußerst selten. Beim Kontrastmittel im Bereich der Computertomographie, also die jodbasiert sind, müssen wir uns auch genau die Schilddrüsenfunktion anschauen. Es darf also keine unerkannte Hyperthyreose bestehen, weil durch die Gabe von Jod eben dann die Schilddrüsenfunktion deutlich explodieren könnte und zu schweren Nebenwirkungen führen könnte. Wir reden da von einer thyreotoxischen Krise, die da sehr gefürchtet ist. Und vielleicht noch ein letzter Gedanke im Zusammenhang auch mit der MRT-Kontrastmittelgabe. Dort wird in letzter Zeit auch darüber berichtet, dass dieses Gadolinium durchaus bei häufiger Gabe in kleinen Spuren auch im Gehirn sich ablagern kann. Aber bislang kann man noch keine Folgeerkrankungen dieser Ablagerung festmachen. Das ist also mal so ein kleiner Streifzug durch diese bunte Welt von Kontrastmitteln. Vielleicht noch eine Antwort auf die letzte Detailfrage. Diese Kontrastmittel werden wirklich vollständig und in relativ kurzer Zeit komplett ausgeschieden über die gesunde Niere.
Zweite Frage, Henrik. Warum brauchen wir eigentlich so viele verschiedene Krankenkassen? Wäre das nicht ein gutes Einsparungsziel, manche Krankenkassen zusammenzulegen, um Kosten zu sparen?
Ja, die Frage, warum wir sie brauchen, die können wir heute gar nicht mehr so beantworten, sondern wir müssen uns mit der Tatsache abfinden, dass es sehr viele Krankenkassen gibt. Wobei wir da in den letzten 30 Jahren eine erstaunliche Entwicklung erlebt haben, die man so kaum wahrgenommen hat. Anfang der 1990er Jahre gab es etwa 1000 Krankenkassen. Das waren sehr, sehr viele Betriebskrankenkassen dabei. Und das hat sich reduziert auf 94 Krankenkassen zum Stichtag 1.1.2025. Und nun ist es natürlich klar, dass man sich fragt, wenn man diese noch reduzieren könnte, würde man vielleicht viele Kosten sparen. Das ist vielleicht ein sehr schlüssiger Gedanke, aber insgesamt hat sich doch gezeigt, dass da viele Kosten gar nicht gespart werden oder sogar die Kosten eher ansteigen können. Allein diese Reduzierung der, wie gesagt, über 1000 Krankenkassen, die Anfang der 1990er Jahre bestanden, auf die jetzt aktuell 94 Krankenkassen, hat zu keiner wirklichen Reduktion der Ausgaben für die Krankenkassen geführt. Man geht davon aus, dass etwa 3,9 bis 6,5% der Gesamtausgaben im Gesundheitsbereich durch die Verwaltungsgebühren und die Verwaltungskosten von Krankenkassen entstehen. Also das ist gar kein so großer Betrag, der da auf die Krankenkassen zurückfällt. Und durch die Reduktion von Krankenkassen vielleicht jetzt auf 50%, würde man vielleicht nochmal wenige Prozent einsparen von diesen Kosten. Aber das ist nicht wirklich sehr viel. Da gibt es unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Studien, die sich eigentlich darin einig sind, dass der finanzielle Gewinn gar nicht so groß ist. Es gibt da moderate Schätzungen, pessimistische Schätzungen und optimistische Schätzungen, die, wie gesagt, ja zwischen gar keiner Einsparung bis maximal 3,9 Milliarden Euro Einsparung sprechen, wobei das auch sehr, sehr unterschiedlich bewertet wird. Es gibt da auch einige Risiken bei der Reduktion der Kassenanzahl, dass man ja auch diese Fusionen erstmal zustande bringen muss. Das sind auch hohe Kosten. Da geht es um IT, Migration, Vertragsauflösung, Abfindung, Beratung, Anwaltskosten. Und das kann extrem aufwendig und schwierig sein. Auch die ganzen rechtlichen und politischen Hürden, die dahinter sind, sind nicht zu vernachlässigen. Das ist auch politisch sehr anspruchsvoll, so etwas durchzusetzen. Und so setzt die Politik und vielleicht auch der GKV-Spitzenverband eher darauf, freiwillige Fusionen zu fördern, als das per Gesetz abzufordern oder einzuklagen.
In der Corona-Zeit, so die nächste Frage, sollen die Krankenhäuser höhere Zahlungen für Coronavirus-infizierte / positiv getestete Patienten erhalten haben. In der Folge soll dann bei allen ein Corona-Test gemacht worden sein und bei positivem Test als Corona-Infizierte aufgenommen und abgerechnet worden sein. Ist das richtig? Und wie hoch waren gegebenenfalls die Kosten?
Ja, das ist auch ein Element eingebettet in eine wirklich nicht zu glaubende Verschwendung von Milliardenbeträgen, die in dieser Zeit von 2020 bis 2023 in unserem Gesundheitswesen stattgefunden hat. Und tatsächlich, sobald jemand einen positiven PCR-Test vorgelegt hat oder auch ein Schnelltest positiv war, wurde ja sofort auch die Diagnose Covid-19 fixiert. Und dafür gab es tatsächlich Covid-19-Behandlungszuschläge, die dann integriert in dem DRG-System mit aufgelaufen sind und bei den Patienten dann bei der Abrechnung auch mit angeführt worden sind. Egal, ob das jetzt ein leichterer, ein asymptomatischer oder im symptomatischer Verlauf war. Und man geht davon aus, dass etwa 1 bis 2 Milliarden Euro dadurch an extra Kosten in dieser Zeit auch aufgelaufen sind. Aber diese Covid-19-Behandlungszuschläge, wie wir sie nennen, sind eigentlich nur die Spitze des Eisberges an Verschwendung von vielen Milliarden, die in dieser Zeit gerade auch über Kliniken und durch die Unterstützung von Kliniken abgeflossen sind. Ich möchte da nur mal an die Freihaltepauschale erinnern. Das heißt, eine Regelung, die durch das Covid-19-Krankenhausentlastungsgesetz 2020 vorgegeben war, dass man gesagt hat, jede Klinik, die Betten frei hält, um den Massenanstrom von Covid-19-Erkrankten aufnehmen zu können, erhält pro Tag eine entsprechende Pauschale. Und das hat man ja über eine ganze Zeit lang durchgehalten, sodass man davon ausgeht, dass von März 2020 bis April 2024 etwa 18,5 Milliarden Euro allein für das Freihalten von Betten gezahlt worden ist. Also Betten wurden nicht belegt und dafür gab es Geld, entweder aus der GKV oder über Zuschüsse vom Bund. Und das hat wirklich tiefe Löcher in unsere Finanzkassen hineingerissen, die wir auch heute noch spüren. Andere solche Kostenfresser waren auch zum Beispiel die zusätzliche Intensivbettenförderung, wo man gesagt hat, wenn ihr zusätzliche Beatmungskapazitäten schafft, dann bekommt ihr pro Bett 50.000 Euro. Und viele Kliniken haben dann innerhalb kürzester Zeit solche Betten auch angemeldet. Und pauschal vom Papier her hätte es einen Zuwachs von 13.700 Intensivbetten geben müssen, die aber niemals nachgewiesen und auch vollständig belegt dokumentiert wurden. Das hat dann auch der Bundesrechnungshof entsprechend gerügt. Leider ist das ohne jegliche personelle oder politische Konsequenz geblieben. Andere Gelder sind zum Beispiel, das wissen wir ja auch, in diese Testkosten gegangen, in die Impfleistungen, in Hygiene- und Mehraufwandspauschalen. Also es gab da einen riesen Abfluss von Geldern, sodass man sagen kann, insgesamt hat offenbar diese ganze Pandemiezeit den Steuerzahler und den Beitragszahler 60 Milliarden Euro gekostet. Und das waren eben diese Covid-19-Behandlungszuschläge wirklich nur die Spitze des Eisberges.
Zum Schluss haben wir noch eine Frage, die betrifft ein Interview deines Kollegen Dr. Jobst Landgräbe, der ebenfalls Fachberater unserer Sendung ist. Er gab im Juni zum Thema Strahlung ein Interview und die Frage wäre jetzt hier: Erzeugt eine Mikrowelle zum Aufwärmen von Speisen schädliche Strahlung?
Dann müssen wir uns auch wieder kurz begrifflich klar werden, was ist Strahlung und was ist eine schädliche Strahlung? Strahlung ist immer etwas, was Energie überträgt. Und eine schädliche Strahlung jetzt in Bezug auf den menschlichen Organismus wäre also etwas, wo durch Wärme oder durch Ionisation biochemische oder biologische Strukturen oder Funktionen geschädigt würden oder gar zerstört würden. Eine Mikrowelle nutzt elektromagnetische Wellen im Mikrowellenbereich mit einer Frequenz von 2,45 Gigahertz. Das heißt also 2,45 Milliarden Mal pro Sekunde schwingt da eine Welle, die Wellenlänge etwa 12 Zentimeter lang. Und diese Mikrowellen bewirken, dass die von diesen Mikrowellen durchdrungenen Materialien, Flüssigkeiten, die darin enthaltenen Moleküle in Bewegung setzt und durch diese Schwingungsbewegung erzeugt Wärme. Das heißt also, das Essen wird von innen heraus erwärmt innerhalb der Mikrowelle. Bei dieser Mikrowellenstrahlung handelt es sich nicht um eine ionisierende Strahlung, also eine Strahlung, die auf molekularer Ebene zu positiven oder negativen Ladungen führt durch die Zerstörung der Kraft der Strahlung, sondern es ist allein diese Wärmewirkung. Aber unsere Mikrowellengeräte sind ja so gebaut, dass diese Mikrowellenstrahlung das Gerät nicht verlassen kann. Da gibt es also eine entsprechende Metallgitterabschirmung, die das eindeutig verhindert. Wenn man natürlich eine beschädigte Mikrowelle nutzt oder unsachgemäße Umbauten vollzieht, kann natürlich eine solche Mikrowellenstrahlung austreten und dann einen, der in der Nähe ist, vielleicht seine Hand, sein Auge, entsprechend erwärmen und dann auch einen Schaden hervorrufen. Aber das ist eher ungewöhnlich. Die größere Gefahr geht eher davon aus, dass man Metallgegenstände oder geschlossene Behälter in ein Mikrowellengerät hineinbringt, die dann entweder Funkenbildung und eine Brandgefahr auslösen können oder es durch den sich entstehenden Dampfdruck Explosionen bilden könnten. Aber das sind wirklich außergewöhnliche Dinge, die nur bei grobem Missbrauch der Geräte vorkommen können. Um es klar zu sagen, die Mikrowellenstrahlung, die erzeugt wird in der Mikrowelle, bleibt im Gerät und tritt bei einem intakten, ordentlich bedienten Gerät nicht aus dem Gerät hinaus und schadet von daher die Anwender nicht.
Der Mensch- und Medizin-Fachberater Professor Dr. Henrik Ulrich zu Ihren Fragen, die Sie uns über die E-Mail-Adresse medizin@kontrafunk.radio schicken können. Vielen Dank, Henrik.
Ich bedanke mich auch.